Wir haben es in dieser Serie gemacht, dass wir immer den Bibeltext vorlesen, weil ich glaube, die Offenbarung soll nicht einfach nur gelesen werden, sondern erlebt werden. Und ich möchte euch einladen, ich habe Aline gebeten, dass sie diesen Text vorliest. Ihr könnt gerne mitlesen und ihr könnt auch einfach die Augen schließen, was euch immer hilft. Aber wir wollen in Offenbarung 19 einsteigen und Gott beten, dass er durch das Wort Gottes zu uns spricht.
Ich lese aus Offenbarung 19, Abvers 11. Da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd. Der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Er ist der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit kämpft. Seine Augen leuchteten wie flammendes Feuer und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Der Reiter trug einen Namen, den nur er selbst kannte. Sein Gewand war mit Blut getränkt und sein Name lautete das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie alle trugen Gewänder aus reinem, strahlend weißen Leinen. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegt. Er wird mit eisernem Zepter über sie herrschen. Und wie beim Keltern der Saft aus den Trauben gepresst wird, so wird er sie zertreten. Und sie werden den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes zu spüren bekommen. Auf seinem Gewand an der Hüfte stand der Name König über alle Könige und Herr über alle Herren. Dann sah ich einen Engel, umstrahlt vom Sonnenlicht. Mit lauter Stimme rief er allen Vögeln zu, die hoch am Himmel flogen: Kommt her, versammelt euch zum großen Festmahl, das Gott bereitet hat. Stürzt euch auf das Fleisch der Könige, der Heerführer und aller Mächtigen dieser Erde. Fresst das Fleisch der Pferde und ihrer Reiter, das Fleisch der Herren und der Sklaven, der Großen und der Kleinen. Dann sah ich das Tier und die Herrscher der Erde. Mit ihren Armeen waren sie angetreten, um gegen den Reiter auf dem weißen Pferd und gegen sein Herr zu kämpfen. Doch das Tier wurde ergriffen und mit ihm auch der falsche Prophet. Der hatte im Auftrag des Tieres die Wunder getan und damit alle verführt, die das Zeichen des Tieres angenommen und seine Statue angebetet hatten. Bei lebendigem Leib wurden beide, das Tier und der Lügenprophet, in einen See voller brennendem Schwefel geworfen. Das ist das Wort Gottes. Amen.
Amen. Ganz schöne Passage hier, Freunde. Also, da werde ich ganz viel Spaß mit euch haben. Also, wir sind in unserer Serie über das Buch der Offenbarung und bevor wir da einsteigen, möchte ich kurz einen Querverweis zu einer Passage aus dem Alten Testament geben. Denn erinnert euch dran, was wir gesagt haben, wenn wir Offenbarung lesen, das Buch der Offenbarung, das ist ein apokalyptisches Buch, lesen, dann sollten wir nicht Folgendes machen, wir sollten nicht unsere Tageszeitung nehmen und sagen, mal gucken, was Franziskus noch zu sagen hat und wie das, was ich jetzt hier lese, irgendwie zu dem passt, was ich gerade in der Offenbarung gelesen habe, sondern die Offenbarung ist Teil von der Bibel und in der Theologie sprechen wir davon, dass Kontext König ist. Das heißt, die Tageszeitung lassen wir beiseite und das, was wir machen werden, ist, wir nehmen das Wort Gottes und lassen das Wort Gottes interpretieren. Und genauso möchte ich hier einen Querverweis geben. Diese Bibelstelle, diese Passage ist zu vergleichen mit dem, was wir im Alten Testament lesen vom Propheten Hesekiel. Und zwar, Hesekiel bekommt den Auftrag von Gott, ich möchte dich benutzen als Wächter auf der Mauer für mein Volk. Das heißt, ich möchte dir Dinge zeigen, die passieren werden und du sollst mein Volk warnen, dass sie sich vorbereiten können. Und damals gab es, an befestigten Städten gab es Wächter, die auf den Mauern der Stadt standen, um zu gucken, wann kommen Feinde, wann wird angegriffen, damit alle sich vorbereiten können und die Soldaten fertig sind. Und genauso auch hier, und das Wort Gottes kommt zum Hesekiel. In Hesekiel 33 lesen wir das: Dich, Mensch, habe ich zum Wächter für das Volk Israel bestimmt. Du sollst mir gut zuhören, wenn ich dir eine Botschaft gebe und die Israeliten in meinem Auftrag warnen. Und so warnt Hesekiel das Volk vor Dingen, die vor seinem inneren Auge Gott gezeigt worden sind. Und die Reaktion vom Volk Gottes war in Vers 10, Hesekiel 33, Vers 10, wie können wir denn leben? Mit anderen Worten, wie können wir darauf reagieren, was du gesagt hast? Und das ist genau das, wenn es um Offenbarung geht, dass das unsere Frage auch sein sollte. Wie können wir darauf reagieren, was wir heute lesen werden, was wir lernen wollen? Denn heute geht es, habt ihr mitbekommen, ziemlich irgendwie brutal zu. Man nennt es auch Schlacht von Armageddon. Und unsere Reaktion sollte nicht eine Reaktion aus Neugierde sein, dass wir alles im Detail verstehen, okay, wofür ist der Zepter und keine Ahnung was da, sondern unsere Reaktion sollte sein, wie ganz am Anfang in Offenbarung 1 steht, unsere Frage sollte sein, wie können wir dem gehorsam sein? Nicht, dass wir beten, Gott, ich möchte alles verstehen, sondern unser Gebet sollte sein, Gott, zeig mir, wie ich dem gehorsam sein kann, was ich gelesen habe. Also wie können wir darauf reagieren? Der Titel meiner Predigt lautet, heute im Licht von morgen leben. Heute im Licht von morgen leben. Und ich habe drei Teile davon und wir werden Stückchen für Stückchen uns mal durcharbeiten. Es wird heute ein bisschen so theologische Arbeit, also so ein bisschen Bibelschularbeit sein hier. Aber ich werde mein Bestes geben, um es wirklich runterzubrechen, dass jeder was mit rausnehmen kann. Und die große Frage ist natürlich, was kann man aus so einem Bibeltext rauslesen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn das irgendwie beim Bibelleseplan vorkommt, dann skippt man gerne so Bibelstellen, wo man sagt, check ich sowieso nicht. Aber wir versuchen es mal. Mein erster Punkt für diese Predigt ist, wir reagieren anders auf die Gegenwart, weil wir die Zukunft kennen. Wir reagieren anders auf die Gegenwart, weil wir die Zukunft kennen. Johannes bekommt von Gott eine Perspektive der Zukunft. Genauso wie Hesekiel im Alten Testament. Und das ist jetzt nicht irgendwie Zufall. Das heißt, wir lesen jetzt hier nicht einfach das Tagebuch von Onkel Johannes, der irgendwie, keine Ahnung, Depressionen hatte und irgendwie ein bisschen was runtergeschrieben hat, sondern es ist von Gott bewusst uns gegeben, dass wir es verstehen, dass wir darauf reagieren. Wenn wir das Ende der Geschichte kennen, verändert das, wie wir im Jetzt und Hier reagieren. Einfaches Beispiel. Irgendwelche Leverkusen-Fans hier? Ah, hier gibt es ja keine Leverkusen-Fans. Ah, einer hat sich versucht zu outen hier. Also, Leverkusen hat ja die Saison ihres Lebens gerade. Und am Donnerstag gab es das Spiel in der Europa League. Für alle, die keine Ahnung von Fußball haben, da spielen international ein paar Mannschaften aus Europa gegeneinander. Und sie haben dagegen eine Mannschaft gespielt aus, was weiß ich, irgendwo Aserbaidschan, genau, Karabakh oder keine Ahnung was. Und alle haben gedacht, hey, Leverkusen gewinnt sowieso, gar kein Problem. Und dann liegen sie 2-0 zurück. Und ich bin eigentlich nicht so Leverkusen-Fan, aber ich bin trotzdem nervös geworden. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Erst in der Bundesliga, dann liegen sie zurück. Und dann schießen sie auch das 2-1, wo ich gedacht habe, okay, sie müssen auf jeden Fall irgendwie das Unentschieden schaffen. Aber 90. Minute war abgelaufen und normalerweise sagt man ja, ein Spiel hat 90 Minuten, heutzutage nicht mehr. Heutzutage geht ein Spiel so lange, bis der Schiedsrichter pfeift. Der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen, also ging das Spiel weiter und dann in der 92. Minute 2-2 und ich habe gedacht, boah, jetzt müssen sie das Spiel auch irgendwie gewinnen und dann gewinnen sie das Spiel in der 97. Minute das 3-2 für Leverkusen. Und ich habe in der Nachspielzeit, also eigentlich ab der 80. Minute, habe ich all mein Adrenalin ausgeschüttet, weil ich gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein. Die dürfen nicht verlieren. Das gibt's doch gar nicht. So, wer gegen Bayern gewinnt, der muss doch gegen Karababambum auch noch gewinnen. Also. Und bin richtig gestresst gewesen. Aber wenn du das nicht mitbekommen hättest, dass Leverkusen gespielt hat und du nur dann die Zeitung gelesen hast, ah, Leverkusen hat gewonnen und du die Zusammenfassung anschaust, ist ein ganz anderes Spiel. Du bist ganz relaxed, weil du denkst, ja, liegen 2-0 zurück, ich weiß das Ergebnis, wir gewinnen 3-2. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir das Ende schon kennen, brauchen wir keine Panik, in den Moment zu fahren. Wenn ich immer Fußball gucke, normalerweise Sportschau, samstags, und meine Frau dann kommt und sagt, hey, sie sieht Dortmund liegt zurück, Dortmund ist mein Verein, und Dortmund liegt zurück, und ich weiß, die gewinnen sowieso, ich kenne das Ergebnis schon, meine Frau kommt und sagt, stresst dich das nicht? Bist du nicht wütend? Sag ich, Schatz, mach dir keine Sorgen, die gewinnen sowieso. Wenn ich das Ende kenne, dann reagiere ich ganz anders auf die Gegenwart. Und genauso ist es doch eigentlich für unser Leben. Das Achterbahn der Emotionen, der Wahnsinn, den wir manchmal haben, wenn wir nicht wissen, wie das Ganze ausgeht. Aber oft ist es so, dass wir uns genauso fühlen. Wir wissen nicht, wie wird das jetzt passieren? Wie klappt das mit der Arbeit? Wie klappt das irgendwie mit den Kindern? Wie wird das Leben überhaupt funktionieren? Aber Perspektive macht den Unterschied. Ich glaube, wir hatten weniger Auf und Abs und eher, glaube ich, meistmal sind es mehr Abs als Auf, weil wir nicht wissen und keine Perspektive haben oder diese Perspektive uns manchmal fehlt, die Gott uns eigentlich geben möchte, damit wir in dem Hier und Jetzt Ruhe und Frieden haben können. Das ist auch so lustig mal bei so Filmen wie Stirb langsam, Bruce Willis. Der ist alleine, da sind irgendwie 150 Feinde. Alle schießen auf ihn, er kriegt höchstens 3 Streifschuss, aber er schießt einmal und 5 kippen um. Und du denkst, ja, ich weiß, es ist ein Hollywood-Streifen, wird alles gut. Mach dir keine Sorgen, Bruce Willis gewinnt wird auf jeden Fall überleben. Und ich glaube, so Informationen brauchen wir manchmal auch. Wir brauchen manchmal eine andere Perspektive für unser Leben, denn Perspektive macht den Unterschied. Jemand hat mal Folgendes gesagt, Perspektive macht den Unterschied. Es kommt nicht darauf an, was man sieht, es ist, in welchem Kontext man das Leben sieht. Denkt nur mal daran, dass die Sonne nie wirklich untergeht. Es ist unsere Perspektive, die es so erscheinen lässt. Unser Sonnenuntergang ist ein weiterer Sonnenaufgang für jemand anders. Es ist eine ganz andere Perspektive. Und genauso brauchen wir auch die richtige Perspektive. Und wir sehen, dass Gott es immer wieder wichtig ist, dass wir die richtige Perspektive zum Leben und zur Dauer vom Leben bekommen. Paulus schreibt, Apostel Paulus, 1. Thessalonicher 4, schreibt an die Gemeinde, weil die hatten genau die ähnliche Herausforderung. Die waren echt bedrückt und da war es so ein bisschen so Trauerstimmung, da waren einige verstorben und dann war so, oh, was ist jetzt mit denen? Und das tut irgendwie, Abschied nehmen ist echt schwer. Und dann schreibt Paulus, um sie zu ermutigen, Folgendes, 1. Thessalonicher 4. Wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern, wie es mit denen aus eurer Gemeinde steht, die schon gestorben sind. Er schreibt also von Menschen, die schon gestorben waren und die Menschen der Gemeinde trauerten. Und Paulus ermutigt sie, dann braucht ihr nicht traurig sein wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Mit anderen Worten, weil wir das Ende der Geschichte kennen, reagieren wir anders auf unsere Umstände. Wir reagieren anders auf Verluste in unserem Leben, weil wir sie aus einer anderen Perspektive sehen. Und dann schreibt er ihnen das Ende der Geschichte, was kommen wird. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, deswegen feiern wir Ostern. Ebenso gewiss wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und mit ihm zusammen zum ewigen Leben führen. Wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlischen Posaunen ertönen, wird Christus, der Herr, selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihm zusammen auf Wolken in die Luft gehen und dem Herrn entgegengeführt werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Er beschreibt also das Bild, ein Bild, das wir eine Vorstellung haben von dem Ende der Zeit. Und er endet mit folgendem Vers, Vers 18. Macht euch also damit gegen und seitig Mut. Macht euch also gegenseitig damit Mut. Mit anderen Worten, wenn deine Lebensumstände dich runtergezogen haben, wenn du auf die Dinge in deinem Leben schaust und dich fragst, wie soll das alles funktionieren, ermutigt uns Paulus hier und Johannes in Offenbarung, dass wir uns regelmäßig an das Ende erinnern, an unsere Zukunft erinnern. Vielleicht würden wir dann nicht so stark mit Ängsten zu kämpfen haben. Vielleicht hätten wir mehr Freude in unserem Leben. Vielleicht würden unsere Emotionen nicht so viel Achterbahn fahren, wenn wir mehr auf das Ende der Geschichte achten würden. Das Ende der Geschichte erinnert uns daran, dass alles gut ausgehen wird. Und so ähnlich wie in Kapitel 19 der Offenbarung, wir bekommen ein Bild, wie Jesus wiederkommen wird, um das Böse zu richten, um zu herrschen. Und es erinnert uns an ein Schlüsselelement des Evangeliums, der guten Botschaft, die wir als Christen eigentlich verkünden sollten. Weil was wir oft machen, ist, dass wir sagen, ja, was ist die gute Botschaft? Die gute Botschaft ist, Jesus ist auf die Erde gekommen, um am Kreuz für unsere Schuld zu sterben. Aber er ist nicht im Grab geblieben, sondern nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden und er lebt nun. Und da bleiben wir stehen. Aber das ganze Evangelium ist eigentlich, Jesus ist auf die Erde gekommen, hat ein schuldloses Leben gelebt, ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Er ist am Kreuz gestorben und im Grab ins Grab gelegt worden, ist dann wieder auferstanden, in den Himmel gefahren, sitzt zu Rechten des Vaters und er wird wiederkommen. Das ist das ganze Evangelium, dass Jesus Christus irgendwann wiederkommen wird und jedes Leid zu Ende sein wird. Und das ist so wichtig für uns zu wissen, dass wir als Christen Hoffnung haben. Wir wissen, unser Ende hier auf der Erde, wenn wir sterben, ist nicht das wahre Ende. Das Leben geht weiter und das darf uns Mut machen, auch wenn wir Verlust haben. Auch wenn wir durch schwere Zeiten gehen und Leid da ist, wissen wir, das ist nicht das Ende. Irgendwann werden meine Schmerzen vorbei sein, weil ich werde bei ihm sein und er wird wiederkommen. Und alles Böse wird besiegt sein und wir werden mit ihm an seiner Seite sein. Und keine Träne wird mehr da sein. Das ist das Evangelium. Das gibt mir Hoffnung für mein Leben hier und jetzt. Denn egal, wie meine Lebenssituation ist, ich weiß, so wie der Psalmist sagt, meine Hand, meine Zeit steht in Gottes Hand. Ich bin nicht in Kontrolle, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich werde mein Bestes geben, um irgendwie in Kontrolle zu sein, um mich vegan und vegetarisch ernähren und Sport machen und keine Ahnung was. Aber trotzdem, ich hab nicht die Kontrolle von meiner Lebenszeit. Meine Zeit steht in Gottes Hände. Das heißt, wir können anders auf die Gegenwart reagieren, weil wir die Zukunft kennen. Mein zweiter Punkt ist, wir schauen anders auf die Zukunft, weil wir die Vergangenheit kennen. Nicht mal nur weil wir die Zukunft kennen, können wir in der Gegenwart leben, anders leben. Wir schauen anders auf die Zukunft, weil wir die Vergangenheit kennen. Und jetzt wollen wir mal reingehen in Offenbarung 19, weil da gibt es echt so ein paar merkwürdige Beschreibungen. Ich weiß nicht, als ihr gerade diesen Text gehört habt, was ihr gedacht habt, aber naja, wir schauen mal rein. Eine merkwürdige Situation, die da ist, die nicht nur Christen bekannt ist, ist die Schlacht von Armageddon. Weil das ist im Prinzip die Situation, wenn Leute sagen, ja, Schlacht von Armageddon und keine Ahnung was. Das ist genau die Bibelstelle, auf die sie sich beziehen. Und wenn wir an diesen Begriff denken, weil Armageddon, das kennen auch Leute, die nicht in die Kirche gehen, ist so eine epische Endschlacht. Ja, das ist so Armageddon. So, und es bezieht sich auf diese Bibelstelle. Und wenn wir uns das anschauen, wir gehen noch mal ganz kurz rein. Es gibt auch so ganz komische Zeichnungen, so ganz düstere Zeichnungen. Albrecht Dürer hat so einige Zeichnungen vom Buch der Offenbarung gemacht, unter anderem von dieser Schlacht von Armageddon. Und was lesen wir hier? Vers 19. Dann sah ich, wie das Tier die Könige der Erde und ihre Heere versammelte, um gegen den Reiter auf dem Pferd und sein Heer zu kämpfen. Also Jesus ist der Reiter hier auf seinem Pferd mit seinem Heer. Und hier treten also die beiden Schlachtreihen gegeneinander an. Die epische Endschlacht. Dann kommt Vers 20. Und das Tier wurde gefangen und mit ihm die falschen Propheten, der falsche Prophet, der in seinem Namen große Wunder getan und damit alle verführt hatte, die das Zeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Sowohl das Tier als auch der falsche Prophet wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Also wenn das jetzt irgendwie ein Film wäre, da wäre ich echt enttäuscht. Weil wenn ihr euch das genau anschaut und durchlest, stellt ihr fest, okay, die Schlachtreihen sind vorbereitet, alle sind aufgebaut und dann kommt, zack, bum, bang, alles vorbei, der ist im Feuersee und vorbei. Da rollen keine Köpfe, da ist irgendwie kein Blutvergießen da, einfach, bam, alles vorbei. Und das ist Armageddon. Und wir denken so, wow, und dann kommt ein Schwert und keine Ahnung was. Aber eigentlich, es ist voll boring. Also total langweilig, was hier passiert. Das Tier und die falschen Propheten werden direkt genommen und kommen direkt lebendig in den Feuersee. Das ist das Ende. Und keine Kriegsführung und sonst was. Und es ist interessant, dass es keine Beschreibung von Waffen gibt bei den Reitern der himmlischen Herrscher. Es gibt keine Beschreibung eines Kampfes. Es ist einfach vorbei. Das finde ich interessant. Das nächste, was ich interessant finde und auch merkwürdig finde, ist Vers 13. Er trug ein Gewand, das im Blut getaucht worden war und sein Name ist das Wort Gottes. Und man das denkt, ey, doch Blut, Stefan, hast nicht richtig gelesen, hier kommt doch Blut vor. Ja, aber was für ein Blut? Welches Blut ist an seinem Gewand? Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, Kontext ist König in der Theologie. Das heißt, ich kann nicht den Vers einfach rausnehmen und meine eigene, keine Ahnung was, mehr Theologie erdenken, sondern ich muss mir den Kontext anschauen. Der Kontext von Vers 13 ist Vers 15. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Doch Waffen, Schwert. Ja, wie gesagt, hier kommen wir zurück. Wir interpretieren nicht unsere Vorstellung von irgendwelchen Horrorfilmen, die wir gelesen haben, sondern wir interpretieren die Bibel mit der Bibel. Und das, was wir hier sehen von dem Wort, von dem Schwert, das aus seinem Mund hervorkommt, ist ein Verweis auf Vers 13. Sein Name ist das Wort Gottes. Hebräer 4, Vers 12 oder mehrfach in der Offenbarung lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das heißt, das Schwert, was hier beschrieben wird, ist kein wortwörtliches Schwert, sondern es ist das Wort Gottes. Das heißt, wenn Gott kommt, wird er nicht sagen, hier ist mein Schwert, sondern sagt, hey Freunde, es steht geschrieben, was ich für euch gewünscht habe. Und dann geht es weiter, in dem Vers 15, mit ihm wird er die Völker schlagen, er wird sie mit eisernem Stab regieren, ein Zitat aus Psalm 2, Vers 9, er tritt die Weinpresse des schrecklichen Zorns des allmächtigen Gottes, ein Verweis auf Jesaja 63, 1 bis 3. Also Johannes baut immer wieder Verbindungen zu anderen Bibelstellen auf. Und damals die Leute, die kannten das Alte Testament auswendig. Wenn er davon erzählt hat, sagten sie, hey, kenne ich von der anderen Bibelstelle. Das macht für sie Sinn. Für uns macht es irgendwie keinen Sinn. Und deswegen müssen wir ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, wenn wir die Bibel verstehen wollen. Und so auch hier in dem Ganzen. Also wir haben Bilder von irgendwelchen schlimmen Horrorfilmen, aber hier kommt Gott und das, was wahr ist, ist in dieser Situation, ist, was uns auch ermutigen kann, ja, Gott hält Gericht, auf jeden Fall. Irgendwann müssen wir Rechenschaft geben für unser Leben, das ist Fakt. So, aber das, was wir hier lesen, was uns natürlich nachdenklich machen sollte, ist viel, viel mehr, wie das passieren wird. Also wenn du diese Bibelstelle liest und denkst so, echt hart, verstehe ich gar nicht, warum macht Gott das? Setz dich mit dem Thema mehr auseinander. Das wäre mein erster Ratschlag. Und bleib nicht nur frustriert da liegen und denkst so, verstehe ich alles nicht. Das zweite, wozu ich dich ermutigen möchte, ist, er ist Gott, also Gott ist Gott und nicht wir. Das heißt, Gott definiert sich selber. Und wenn es irgendwas gibt, wo du denkst, warum macht Gott das so, dann dürfen wir lernen, das zu akzeptieren, dass Gott einen Plan dahinter hat. Ich bin nicht Gott und ich bin nicht der, der sich all das ausgedacht hat. Er hat sich das ausgedacht. Das heißt, wenn ich rangehe, Gott zeigt mir, was du damit tun möchtest und was das für mich bedeutet. Und das Dritte ist, wir dürfen Frieden finden, dass wir vielleicht nicht alles verstehen werden. Also ich muss euch sagen, ich verstehe nicht alles aus Offenbarung Kapitel 19. Das fände ich sehr vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe die Weisheit mit Löffel gegessen und ich habe die wahre Offenbarung, was uns Gott damit sagen möchte. Aber ich habe ein bisschen, glaube ich, eine Ahnung, was er sagen möchte. Und bei dem, was ich bisher verstanden habe, möchte ich euch einfach mitnehmen, wie ich das im Moment verstehe, was er hier sagen möchte. Und wenn es hier um dieses Bild geht, was echt unbequem ist, ne? Also wir in Deutschland lieben nicht Krieg, also wir haben gerne Frieden und alles harmonisch. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, deswegen, wenn ich sowas von Gott lese, dann werde ich immer unruhig. Ich denke so, wie willst du das den Leuten vermitteln? Das ist unser liebender Gott. Aber lass uns mal da reinschauen, was hier eigentlich passiert. Also, zwei große Gedanken, die hier in dem Kapitel vorkommen. Der eine Gedanke ist das Gericht Gottes. Also hier passiert ja irgendwas. Irgendjemand wird ja verurteilt, weil irgendjemand wird ja in den Feuersee geschmissen. Also hier ist Gericht, aber auf der anderen Seite ist noch was anderes. Aber fangen wir mit dem Gericht an. Das Gericht, was durch das Schwert, was das Wort Gottes ist, kein echtes Schwert, sondern das Wort Gottes. Also auf der einen Seite Gericht. Micha 6, Vers 8, Altes Testament, Bibelstelle. Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist. Und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Das ist es, was wir in der Bibel wissen, was das Wort Gottes, das Schwert, sagt, wie wir leben sollen. Mir ist Folgendes passiert, dürfte meiner Frau nicht erzählen, aber eines Morgens war ich auf dem Weg zum Aufbau in der Stadtmitte und ich habe gedacht, nebenbei, ich kläre noch ein paar Dinge am Handy. Das Problem war nur, dass irgendwann ein Polizeiauto neben mir erschienen ist und in mein Auto reingeschaut hat und festgestellt hat, der Typ ist am Handy. Für alle, die es nicht wissen, man sollte, wenn man Auto fährt, nicht sein Handy in der Hand haben. Das kostet Geld. Das ist eine Straftat. Und ich wusste es. Und deswegen, als er kam und sagte, wissen Sie, weswegen Sie angehalten worden ist, habe ich gesagt, SCH, ja. Und ich habe die Strafe gezahlt. Und genau das Gleiche ist, wenn es um uns Menschen geht. Gott hat uns gesagt, wie wir leben sollen. Und wenn wir uns nicht daran halten, gibt es Gericht. Dann ist es so, okay, wenn du denkst, du musst es anders machen, dann gibt es Gericht. Aber dann gibt es die andere Seite noch. Und zwar auf der anderen Seite die Vergebung Gottes. Und hier kommen wir zu dem blutgetränkten Kleid, was da ist. Wenn wir uns das anschauen, ist interessant, diese Bibelstelle, wo es beschrieben wird, dass sein Gewand mit Blut getränkt ist, kommt vor der Bibelstelle, wo das Schwert gezückt wird und die Schlachtreihen sich aufeinander stellen. Das heißt, das Blut ist schon vorher da, bevor irgendein Kampf oder irgendeine Aufstellung da war. Deswegen kann das Blut nicht von den Feinden sein. Deswegen müssen wir ein bisschen näher reingehen und verstehen, von wessen Blut sprechen wir denn hier eigentlich? Und wenn wir genau reinschauen, geht es darum, dass das Gericht und die Strafe Gottes ausgeschüttet worden ist, nicht auf irgendwelche Menschen, sondern er hat die Strafe auf sich selber ausgeschüttet. Jesaja 53, Vers 5, Altes Testament, Bibel interpretiert Bibel. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, Jesus Christus, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Das heißt, die Strafe, das, was er gemacht hat, das blutbefleckte Kleid, ist nicht von irgendeinem Kampf, von irgendeiner Schlacht, sondern sein Kleid ist mit Blut getränkt, weil Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld sein Blut vergossen hat. Es ist das Blut von Jesus selber, das er an seinem Gewand hängt. Und ich möchte euch das ein bisschen verdeutlichen mit Kolosser 2, Vers 13 bis 15. Und Tom, vielleicht kannst du mal kurz nach vorne kommen. Die Bibelstelle, ich liebe diese Bibelstelle. Und zwar lesen wir Folgendes. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnitten sündigen Lebens. Das heißt, ey, du bist Auto gefahren, hast dein Handy da gehabt und weißt, das sollst du nicht machen. Also kriegst du hier auf jeden Fall schon mal den ersten Strafpunkt. Dann noch mehr Vergehen, ey, ich kenne Torben. Der hat voll gelästert, absolut über seine Nachbarn. Wissen wir alle, tut man nicht. Und das, was er auch gemacht hat bei der Steuererklärung, alter Schwede. Ja, die Studenten von wegen, die brauchen auch Geld. Also, nächsten Button dran. Und all das Ganze, was er in seinem Leben gemacht hat, das hat er schön an sich gesammelt und trägt es mit sich rum. Das ist die Schuld, die er mit sich rumträgt. Und dann heißt es hier, den Schuldschein, die ganzen Schuldscheine, der auf unseren Namen ausgestellt war, und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Was hat Christus gemacht? Früher war es so, wenn du Mist gemacht hast, dann gab es so ein Schuldschein, den du hattest, eingraviert deine Strafe, die du abzahlen musstest, okay? Also Handy am Steuer, keine Ahnung was, was kostet aktuell 50 Euro, keine Ahnung was. Und er stand da drauf. Und was diese Bibelstelle jetzt sagt, ist, was Jesus gemacht hat, er hat all das eingesammelt und hat es ans Kreuz genagelt mit sich. Das heißt, er ist ohne Schuld da. Und wenn jetzt der Ankläger, die Bibel nennt ihn den Teufel, den Ankläger, kommt und sagt, ey Torben, du hast doch, sagt Torben, nee, pass mal auf, ist schon bezahlt. Denn früher war es so, in der damaligen Zeit, wenn du dann diese Strafe abgezahlt hattest, also du saßt im Gefängnis, und dann kamst du raus, dann wurde ein Siegel drauf gemacht, Strafe bezahlt. Und wenn jemand kam und sagte, hey, ich kenne dich doch, du wurdest doch verurteilt, du musst doch eigentlich im Knast sein, kannst du sagen, hey, meine Strafe ist bezahlt. Und genau dieses Bild benutzt Jesus, dass er sagt, ich habe all das genommen. Und wenn jemand kommt, kannst du sagen, guck auf das Kreuz. Meine Strafe ist bezahlt. Dadurch ist der Feind entwaffnet worden. Vielen Dank, Tom. Und ich finde das Bild so wunderbar. Und das erklärt uns auch, warum keine Waffen in Offenbarung 19 vorkommen. Weil die haben gar nichts mehr, was sie vorbringen können und sagen können, ey, der hat das gemacht und du hast das gemacht. Sondern alles ist vergeben. Dass der Kampf von Armageddon schon gekämpft worden ist von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und der große Gedanke ist, der Kampf ist schon gewonnen. Ich habe Sicherheit und Vertrauen in meine Zukunft wegen dem, was Christus für uns am Kreuz errungen hat in der Vergangenheit. In der Theologie sprechen wir von Heilsgewissheit. Das heißt, mein Bestreben als Christ ist nicht, wo habe ich genug gebetet? Habe ich genug in der Bibel gelesen? War ich wirklich gut genug? Schaffe ich das irgendwie in den Himmel? Diese Frage brauchst du gar nicht mehr stellen. Denn Jesus Christus hat gesagt, all deine Schuld habe ich auf mich genommen. Dein Zugang in den Himmel ist nicht, was du alles Tolles gemacht hast. Wie viel du gebetet hast. Wie viel du in der Bibel gelesen hast. Wie oft hast du im Bibelleseplan vergessen? Hat jetzt nicht gereicht. Sondern er sagt, egal was da ist, dein Zugang in den Himmel sind nicht deine Taten, sondern das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Das heißt, wir kämpfen nicht um den Sieg, wir kämpfen nicht um Anerkennung und Bestätigung von Gott zu bekommen, sondern wir kämpfen als Sieger. Wir wissen, hey, safe, ich komme in den Himmel. Das gibt so eine Entspanntheit, weil ich muss nicht die Bibel lesen, ich will die Bibel lesen. Ich muss jetzt nicht beten, damit Gott irgendwas macht, als ob wir irgendwie Gott den Arme umdrehen können, dass er irgendwas für uns macht, sondern wir wissen, wir dürfen in diesem Sieg leben. Wir stehen einem Feind gegenüber, der uns anklagt, aber der schon längst besiegt ist. Jesu Kleider sind im Blut getränkt. Es ist nicht das mein Blut oder dein Blut oder das Blut von Feinden, es ist das Blut, was Jesus Christus für uns vergossen hat. Und deswegen, wenn wir sehen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht, mit den Nachfolgern von Jesus umgeht. In der Apostelgeschichte, als er sie berief, sagt er nicht, hey, werdet meine Soldaten, sondern er sagt, werdet meine Zeugen, okay? Jesus braucht keine Soldaten, die rumlaufen, um auf Leute einzuschlagen und den Kopf abzuhacken, die irgendwie anders denken und anders glauben und ihnen die Bibel um die Ohren zu pfeffern. Nein, Jesus sucht nach Menschen, die bereit sind, Zeugnis zu geben, davon zu erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Meine Schuld hat mich runtergedrückt. Ich hatte mit Depression und Suizid zu tun, aber Jesus Christus hat mich freigemacht. Er hat mich geheilt, er hat mir vergeben. Und wenn du das erkennst, dass der Sieg bereits gewonnen ist, ändert das alles. Und deswegen freue ich mich so auf Ostern, weil wir immer wieder uns daran erinnern sollen, hey, die Strafe ist bezahlt, ich darf frei leben, der Sieg gehört unserem Herrn, ich habe Hoffnung, Vertrauen, Sicherheit in die Zukunft, weil ich weiß, dass Jesus der Sieger ist. Ich bleibe beim Fußball, ja, aber letzte Woche hat Bayern 8-1 gegen Mainz gewonnen. Die Mainzer haben weitergespielt bis zum Ende, die wussten, die haben gar keine Chance. Bayern gewinnt sowieso und genau das Gleiche ist so, ja, manchmal kommen noch so Stimmen mir hoch, ja, denkst du wirklich, das klappt und denkst du wirklich, Gott mag dich und all das Ganze. Aber ich weiß, hey, ich habe gesiegt, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Das macht einen riesengroßen Unterschied für mich jetzt und hier. Und es gibt mir die Sicherheit, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Gott hat nicht seine Hände irgendwie in meinem Spiel, Gott hält das Spiel in seiner Hand. Und das gibt mir Sicherheit für jetzt und hier. Wir können Frieden, Hoffnung, Glauben für unsere Zukunft haben, aufgrund dessen, was Jesus bereits vor 2000 Jahren für uns getan hat. Und wenn der Teufel dich ärgern möchte und sagen möchte, ah, ich glaube nicht, dass du gut genug bist und ich weiß nicht, und ah, wenn die Leute wissen, und wenn, was du alles im Verborgenen machst, hey, schieb das zur Seite und erinnere dich immer wieder dran, der Preis ist bezahlt. Und mein letzter Punkt ist, wir leben anders in der Gegenwart, weil wir wissen, was auf dem Spiel steht. Wir leben anders in der Gegenwart, weil wir wissen, was auf dem Spiel steht. Ich weiß nicht, wie du Offenbarung 19 lesen kannst oder das ganze Buch der Offenbarung lesen kannst, ohne dass dein Leben verändert wird und die Art und Weise, wie du lebst und denkst und handelst. Wenn wir sehen, was in Offenbarung beschrieben wird und den Einblick, den Johannes uns gibt, und wir unser Leben nicht ändern, unsere Prioritäten nicht ändern, dann leben wir irgendwie an dem Ziel vorbei. Denn wenn wir Offenbarung anschauen, gerade Offenbarung 19, dann wissen wir, irgendwann wird das Ende kommen. Jesus wird irgendwann wiederkommen. Das ist Teil der christlichen Theologie. Ich weiß nicht wann, keine Ahnung. Vielleicht in 2000 Jahren, vielleicht übermorgen, was auch immer. Ich weiß es nicht. Aber das, wo Offenbarung uns herausfordern möchte, ist, dass wir so ein Leben führen, dass es egal ist, wann er wiederkommt. I'm ready. Und nicht ready im Sinne von, ich habe einen Bunker gebaut und ich habe genug Lebensmittel angehäuft, falls jetzt die Endzeit anfängt. Nein, nein, nein. Es geht um Ewigkeitsperspektive. Mein Leben hier und jetzt soll einen Unterschied machen für die Ewigkeit. Dafür möchte ich leben. Und das macht einen Unterschied. Das heißt, dann ist es nicht mehr so wichtig, ob ich jetzt so und so viel tausende Euro auf meinem Bankkonto habe. Es ist auch nicht mehr so wichtig, ob ich jetzt die Beförderung bekomme oder ob ich die nicht bekomme. Es ist auch nicht wichtig, ob mein Kind der Kapitän der Fußballmannschaft gewesen ist. Das wird auf einmal alles nebensächlich. Die Einladung von Offenbarung ist, dass wir eine Ewigkeitsperspektive bekommen. Was zählt wirklich im Leben? Worauf kommt es wirklich an? Mein Dad hat früher mal gesagt, ja, bei so Sachen, wo er mir helfen wollte, was nebensächlich ist, er sagte, ey, ist genauso wie wenn ein Sack Reis in China umfällt. So, ein paar Dinge sollen einmal so sein. It is what it is. Und wirklich zu gucken, okay, was ist das, was wirklich zählt? Nämlich dem gehorsam zu sein und darauf zu hören, was wir an Wahrheiten erkennen. Es wird ein Ende geben. 2. Petrus 3, Vers 9. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Hey, er hat schon damals gesagt, er kommt bald wieder, er ist immer noch nicht da. Ey, was ist mit eurem Jesus? Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Gottes Wunsch ist, ey, lauf nicht mit deinen Dingern rum und denk so, du kommst in den Himmel und sagst, ja, aber das war ja gar nicht so schlimm, weil ich habe ja auch 5-mal Ave Maria gebetet. Und das war eigentlich auch gar nicht so schlimm, weil ich habe mich ja gut um meine Kinder gekümmert. Nein, versuch nicht so zu leben, sondern nimm das an, was er für dich getan hat. Und dann gib das Ganze weiter. Gib diese gute Botschaft weiter. Mach mit deinem Leben einen Unterschied für die Ewigkeit. Dietrich Bonhoeffer hat ein interessantes Zitat gebracht. Er sagte, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Deswegen, all das, was wir hier gerade machen, ist eigentlich nicht für dich. Eigentlich ist das für all die Leute, die noch nicht in dem Raum sitzen. Die noch nicht wissen, dass es einen guten Gott gibt, der sie von ganzem Herzen liebt und der ihnen vergibt und die ihnen einen Neustart geben möchte. Das ist die Ewigkeitsperspektive, die wir immer wieder brauchen. Und ich erinnere mich immer wieder an einen Pastor in einem kleinen Dorf in Ostdeutschland, der eine Jugendfreizeit, eine Rüstzeit, hieß es damals, machen wollte, zu Silvester. Damit junge Leute an Silvester nicht irgendwelche Partys machen, sondern einen guten Input bekommen. Und ich saß in diesem Raum als 17-Jähriger. Und der Pastor hat einen hohen Preis dafür bezahlt, weil so eine Konferenz kostet jede Menge Geld. Und er hat seinen Schlafzimmerschrank verkauft, damit diese Freizeit durchgeführt werden kann. Und ich saß da und in diesem Raum, wo ich nichts von Gott wissen wollte, wollte Gott was von mir wissen. Und er hat mein Leben berührt und ich habe seine Liebe gespürt. Und dieser Moment, dieser eine kleine Moment, hat mein Leben für die Ewigkeit verändert. Und deswegen stehe ich hier und mache das, was ich mache. Weil ich gespürt habe, Gott ist real. Und aufgrund all dem habe ich mich entschieden, mein Leben zu investieren, um einen Unterschied im Leben von anderen Menschen zu machen. Ich hätte auch bequeme Art und Weise wählen können. Einfach Dienstag Vorschrift, such dir einen Job, wo du genug Geld bekommst und dich keiner ärgert, super. Aber in mir brennt was. Weil ich das erlebt habe, was er beschrieben hat. Gott liebt uns so sehr. Als Jesus auf diese Erde gekommen ist, ist er nicht gekommen, um uns zu richten, sondern um uns zu retten. Mein Ziel ist nicht, mir irgendwie ein Monument zu bauen, sondern mein Wunsch ist, irgendwie einen kleinen Teil dazu beizutragen, damit Menschenleben für die Ewigkeit verändert werden. Nicht durch meine guten Taten. Ich kann keine Menschen verändern. Unser Auftrag ist nicht, Menschen zu verändern. Unser Auftrag ist, die Liebe Gottes weiterzugeben, die gute Nachricht zu verkünden. Und was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, wenn Leute sich mit der Offenbarung auseinandersetzen, dass sie sich verlieren in irgendwelchen Endzeittheorien. Hey, wann kommt Jesus wieder? Und wer ist der Antichrist? Und keine Ahnung was. Genauso die ersten Jünger. Schaut euch mal, ich möchte mit folgender Bibelstelle schließen. Apostelgeschichte 1, Vers 6. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Also mit ihm war es so, hey, wann kommt das Reich Gottes? Wann gibt es den neuen Himmel, die neue Erde? Und Jesus sagt, hey, Freunde, die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Er sagt, hey, chillt mal. Chillt mal, wenn es um Endzeit geht. Chillt mal bei den ganzen Theorien und keine Ahnung was. Beruhigt euch mal. Und dann macht er Folgendes. Und er bringt sie wieder zurück, worum es eigentlich geht. Und er sagt Folgendes. Direkt im nächsten Vers. Direkt der Kontext wieder. Kontext ist König. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Das, was er macht, er sagt, hey, ist gut alles mit der Endzeit. Irgendwann komme ich wieder, gar kein Problem, ich komme wieder. Aber, hey, solange das nicht passiert ist, fangt an zu arbeiten. Gebt Gas, meine Zeugen zu sein, meine Liebe weiterzugeben. Überall da, wo ihr hingeht, das soll eure Aufgabe sein. Kein neues Buch über eine neue Theorie zu schreiben, sondern Liebe weitergeben. Aufmerksamkeit weitergeben, Hoffnung weitergeben. Das sollte unsere Herangehensweise sein und wie wir darauf reagieren sollen. Offenbarung möchte uns motivieren, anderen zu dienen, in der Kraft des Heiligen Geistes Zeuge für die Liebe von Jesus zu sein. Und wenn es in Ordnung ist, würde ich gern dafür heute neu beten, dass wir das empfangen. Dass bei all dem, was wir an Offenbarung 19 nicht verstehen, gibt es eine Menge, was ich auch nicht verstehe, aber dass wir uns daran nicht verlieren, sondern uns daran erinnern lassen, dass Jesus einen Plan mit deinem Leben hat. Hoffnung weiterzugeben, seine Liebe weiterzugeben. Und wenn du dieses Brennen verloren hast, möchte ich beten, dass du neu dieses Feuer der ersten Liebe von Gott neu geschenkt bekommst. Dass du dich immer wieder zurückerinnerst, wie ich damals als 17-jähriger Junge. Das hilft mir immer wieder zu denken, ich saß da in der letzten Reihe, hatte gar keinen Bock auf Gott, aber er hatte Bock auf mich. Und vielleicht bist du genauso hier und denkst so, ich habe gar keinen Bock drauf. Ist egal, du brauchst keinen Bock auf Gott haben. Gott hat Bock auf dich. Er liebt dich von ganzem Herzen. So wie du bist, mit deinen Macken, mit deinen Kanten. Und für alle, die diese Entscheidung schon getroffen haben, lasst uns neu unser Herz brennen und lasst uns diese gute Botschaft nicht für uns behalten, denn wir wissen, was auf dem Spiel steht. Irgendwann wird jeder Mensch vor Gott Rechenschaft geben müssen. Und mein Wunsch ist, für meine Familie, für meine Kinder, für meine Brüder, für meine... Ich wünsche mir, dass sie dann nicht sagen, guck mal, was ich alles Gutes gemacht habe, sondern dass wir alle gemeinsam sagen, guck mal, was Gott alles Gutes für mich gemacht hat, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Lass uns für einen Augenblick die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Moment, den wir hier haben dürfen in deiner Gegenwart. Gott, ich möchte heute Morgen für zwei Dinge beten. Gott, ich bete für all die, die mit dir unterwegs sind. Gott, ich bete, dass du neu das Feuer der ersten Liebe in uns anzündest. Gott, ich bete, dass du uns zurückführst an den Ort, wo wir deine Liebe das erste Mal gespürt haben. Wo wir gespürt haben, uns ist vergeben. Wir sind frei. Du liebst uns so, wie wir sind. Wo wir erkannt haben, dass es bei dir nicht Liebe nach Leistung geht, sondern die Leistung schon erbracht worden ist von dir selber, als du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Deswegen, Heiliger Geist, ich bete, so wie die Bibel es sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Deswegen, Heiliger Geist, ich bete, dass du uns neu füllst mit überfließender Liebe. Gott, wir wollen diese gute Botschaft nicht für uns behalten. Wir wollen Liebe weitergeben. Wir wollen Hoffnung weitergeben. Wir wollen nicht Kirche für uns selber sein, sondern Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Deswegen bete ich, Gott, für jeden Einzelnen von uns, dass wir neu mit dieser Ewigkeitsperspektive unterwegs sind und Hoffnung und Liebe weitergeben. Amen. Und ich möchte für noch eine zweite Personengruppe beten. Vielleicht bist du gerade hier in einem Raum und du schaust diesen Stream und du hast diese Liebe noch nie erfahren, die Gott uns schenken möchte. Ich möchte beten, dass du das jetzt gerade erlebst. Dass du spürst, dass Gott real ist. Dass er mehr als nur eine historische Person ist, sondern dass er lebendig ist und kraftvoll ist. Dass er Interesse an deinem Leben hat, dass er nicht sauer auf dich ist. Viele laufen mit diesem Bild rum, dass Gott sauer auf sie ist und sie bestrafen möchte für all das, was sie Schlechtes getan haben. Aber nein, das, was wir heute Morgen gehört haben, ist, er hat all die Strafe auf sich genommen. Die Last der Schuld brauchst du nicht mehr tragen. Du darfst all das zu Gott bringen. Du darfst heute Morgen diesen himmlischen Austausch machen. Deine Schuld und deine Schande und deine Fehler gegen seine Vergebung und seine Liebe. Und Gott, ich bete, dass es heute so wirklich Realität und erfahrbar ist. Gott, dass deine Liebe unsere Schuld abwäscht.